ARD.
Mein Name ist Miguel Rubitzki und ich schließe diese Woche meine Tabs zur Gangtour 2015.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Fernsehfälscher. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
Ah, hallo und herzlich willkommen hier in der ARD-Audiothek zu einer neuen Ausgabe von Too Many Tabs. Wir haben hier gerade heute bei unserem Aufnahmetag, Sonntag, den 18. Mai, wir haben gestern Abend den Eurovision Song Contest geguckt bei mir zu Hause mit vielen FreundInnen und haben jetzt so ein bisschen so, ja, diese Sonntagsstimmung am Tag danach.
Wir sind emotional verkatert, ja. Weil da war so viel los, gefühlsmäßig bei diesem ESC. Ganz toll.
Es war ein sehr, sehr hohes Qualitätsniveau.
Ja.
Ein guter Jahrgang. Caro, wie hast du den Abend erlebt?
Ich fand's toll. Ich fand, also Österreich natürlich steht aus. Außer Frage, das war ein unfassbarer Auftritt von uns natürlich. Herzlichen Glückwunsch
zu Recht gewonnen.
An JJ. Und Italien war toll.
Bei uns wurde applaudiert sogar, ja. Das einzige Mal am Abend nach einem Auftritt.
Weil das so schön war. Ganz, ganz toller Auftritt. Finnland, kompletter Banger. Underrated. Und ich muss sagen, ich bin auch
das fand ich super.
Das war toll. Und ich bin großer Fan von dem Ukraine-Beitrag. Das war irgendwie so artsy und klang toll. Fand ich auch.
Diese Feen.
Ganz toll.
Diese 70er-Jahre-Feen.
Ja, ganz, ganz toll.
Fand ich auch gut, aber die italienischen traurigen Vampire fand ich doch noch ein bisschen besser. Aber ich bin traurig, weil wir wurden um Céline Dion betrogen.
Ja, wie kann man das ankündigen?
Das geht nicht. Wir wollten Céline Dion haben und haben Stefan Raab bekommen. Und so blieb das einzige Highlight, außer der TeilnehmerInnen natürlich, am Ende diese italienische Maus, die die Punkte vergeben hat.
Hast Was du war die da los? Gesehen? Ja. In Popolino.
Ja, da dachte ich träume. Eine Maus kann doch keine Punkte vergeben.
Die war crazy, die Maus.
Da war plötzlich eine Maus einfach auf dem Schirm, ja. Und Deutschland auf Platz 15, sehr viel weiter hinten, als ich geschätzt habe. Ich habe ja zuversichtlich auf Platz 7 getippt. Mhm. Und jetzt ist natürlich...
Starke Konkurrenz. Und
sehr, sehr starke
Feld.
Konkurrenz, ja. Aber Stefan Raab hat damit seine Streak gebrochen.
Ja.
Er war ja immer, wenn er teilgenommen hat, in den Top 10 und jetzt Platz 15.
Das stimmt, aber man sollte das jetzt auch nicht auf dem Rücken von und Tünner austragen, weil die nämlich einen echt Hammerauftritt, finde ich, hingelegt haben.
Ja.
Der Song ist nach wie vor ein absoluter Ohrwurm. Die müssen sich wirklich gar nicht schämen. Das ist das Beste, was wir seit langem zum ESC geschickt haben. Außer natürlich Miss Kiss Kiss Bang.
Ja, natürlich.
Das war natürlich auch toll. War echt stark und einfach insgesamt ein toller ESC-Abend.
Ich würde sagen, es war eine gute Platzierung für Abo und Tünner, aber eine schlechte Platzierung für Stefan Raab.
So kann man es sehen, ja. Und ich bin immer noch so im Fieber jetzt. Ich bin immer noch so voller, ich bin voller Melodien. Mein Herz ist voll mit Melodien. Und
ja,
das hält jetzt bei mir auch noch ein paar Tage an. Mhm. Und ich freue mich jetzt schon auf nächstes Jahr.
Ich auch.
Und weißt du, ich glaube, unsere Community, wir haben echt auch einige ESC Nerds in der Community und Leute, die uns geschrieben haben. Ein bisschen unrelated, aber mir hat Thomas geschrieben, dass die Mooshammer-Beerdigung, dass die wirklich ein Staatsbegräbnis war.
Und haben wir sie gefunden?
Nein, haben wir nicht gefunden. Er hat es damals im Fernsehen angeschaut und seine Tante hat sogar den Trauerzug besucht.
Toll.
Also das war wohl wirklich real, das Staatsbegräbnis. Und dann hat uns noch jemand geschrieben, und zwar Schlappe. Schlappe schreibt eine Mail, dass er seit längerem unseren Podcast hört und dass er selbst mit Gilde Horn unterwegs war als Bassist von 2006 bis 2013. Zeitzeuge 98 in Birmingham. Wahnsinn, wer alles unseren Podcast hört. Ganz liebe Grüße an dich.
Ja, liebe, liebe Grüße natürlich auch. Ja, und Caro, du hast es gerade schon angesprochen. Du hast natürlich wahnsinnig viel Melodien und Emotionen jetzt noch in dir. Das geht mir natürlich genauso. Und uns hat das Showfieber nach dem Eurovision Song Contest natürlich extremst gepackt. Und man merkt es vielleicht schon an meiner Stimme, dass ich mich gerade freue, gleich etwas verkünden zu dürfen. Wir haben nämlich noch was zu sagen.
Nee.
Ne? Doch.
Willst du jetzt verkünden?
Wir könnten das jetzt sagen.
Willst du jetzt hier ankündigen?
Ja, warum nicht? Es ist Mittwoch, es ist Too Many Tabs Tag. Irgendwann müssen wir ja mal.
Leute, wir haben was vor. Mal wieder. In diesem Herbst von den Machern von Too Many Tabs die Tour. Kommt jetzt Too Many Tabs, die zweite Tour!
Yay! Ja, wir gehen dieses Jahr wieder auf Tour. Wir haben uns dazu entschieden, weil es letztes Jahr so viel Spaß gemacht hat und uns so eine Freude bereitet hat, dass wir überlegt haben, das gerne wieder zu machen. Und wir haben es jetzt wirklich organisiert. Man kann das Ganze jetzt schon auf unseren Instagram-Kanälen sehen, wo wir überall sind. Wollen wir uns da mal abwechseln? Wollen wir mal sagen, wo wir überall sind?
Es geht los am 16. Oktober in München.
Danach sind wir am Mittwoch, dem 5. November 2025 1989 in Stuttgart.
Am 24. November in Berlin.
Am 25. November in Leipzig.
26. November in Hamburg.
Der 29. November, da gehört uns Köln. Ich dachte, ich bringe mal eine andere Formulierung rein zwischendrin.
Am 1. Dezember begeistern wir in Frankfurt.
Und am 3. Dezember schließen wir das Ganze ab in Zürich. Aber
großes Tourfinale in Zürich.
Großes Tourfinale, aber wir haben noch zwei Überraschung, und zwar haben wir uns überlegt, dass wir dieses Jahr gerne zwei Auftritte in unseren jeweiligen Heimatstädten machen wollen. Und deswegen sind wir...
Da verschlägt es uns einmal in deiner Heimatstadt Aschebisch.
Hello! Also wir sind in Aschaffenburg im Hofgarten voraussichtlich.
Am 6. Und bei dir? November sind wir da.
Am 9. Oktober sind wir dann bei dir in Rösrath.
In Rösitown. Genau.
Ach toll, also da freue ich mich. Wir haben viel mehr vor als letztes Jahr.
Rösitown ist so cringe. Das merkt man dann erst, wenn man das, also das sagt man bei uns halt manchmal so.
Ja peinlich. Gut, Rösitown, ne? Weißt du, was man bei uns früher gesagt hat, wenn wir mit der Theatergruppe woanders so ein Gastspiel hatten, da haben wir dann immer so proletenhaft gerufen. Aschaffenburg ist wunderbar, da lässt es sich gut leben. Drum fahren wir nach Heilbronn und benehmen uns daneben. So, auf so Fußball-Bro-Basis. Aber das werde ich dann nochmal im Hofgarten aufführen natürlich. Aber vielleicht können wir auch, dürfen wir unser Motto schon verraten?
Ja, also vielleicht habt ihr...
Wir haben uns gedacht, wir müssen natürlich mottomäßig diesmal ein bisschen auffahren.
Ja.
Und nachdem wir ja bei der letzten Tour, ihr habt die Folge ja vielleicht auch gehört.
Oder wart sogar da.
Oder wart sogar da, haben wir ausführlich über die DJ Bobo und Andrea Berg-Shows gesprochen.
Ja, the whole universe, die whole DJ Bobo Extravaganza, der denkt sich ja immer was aus und irgendwie hat uns das inspiriert und beflügelt.
Das hat uns nicht mehr losgelassen, sodass wir gedacht haben, wir wollen auch mal diese Art von Motto-Shows haben und haben uns deshalb entschieden, wir machen alle gleichzeitig.
Ja, wir konnten uns nicht entscheiden.
Und dementsprechend heißt auch die Tour
die Vampir-Piraten von Atlantis-Tour. Ist das
Rhythm
was?
Of the Sea.
Rhythm of the Sea.
Also es wird ein großes Spektakel. Wir werden in abgefahrenen Kostümen einen Podcast machen.
Am Ende ist es ein Podcast, das darf man nicht vergessen.
Ja, aber das finde ich schön. Also wir werden uns da schminken, wir werden uns schön anziehen und werden auch so ein bisschen ESC-Feeling haben vielleicht. Wir werden ein bisschen DJ Bobo-Feeling haben, Andrea Berg. Wir werden im Prinzip zu unseren eigenen Taps.
Also dieses Zitat von Andrea Berg, das hast du dir auch, glaube ich, tätowieren lassen über den Po.
Ja.
Manchmal muss man sich vom Meeresgrund abstoßen, um die Träume zu retten. So stellen wir uns das vor.
Ja.
Dass wir das zusammen im Prinzip machen dann.
Ihr seid herzlich eingeladen, kauft euch gerne Tickets. Wir freuen uns, wenn wir uns dann da sehen. Und kommt doch auch gerne verkleidet als Vampirpirat von Atlantis, wenn ihr Bock habt.
Ja.
Also ihr könnt euch gerne auch themed verkleiden, muss auch nicht, ist kein Zwang. Aber vielleicht macht es ja Spaß, weil dann sind wir nicht die einzigen Deppen, die so lächerlich aussehen in der Halle.
Wir freuen uns extrem darauf. Tickets könnt ihr jetzt schon kaufen. Den Link, den findet ihr da bei unseren Ankündigungsposts.
Genau, entweder auf allen Social-Media-Kanälen oder aber ihr sucht's einfach auf den gängigen Suchmaschinen.
Vielleicht und können wir das jetzt hier auch in die Shownotes
bestimmt
packen.
Wir haben bestimmt noch einen Link in den Shownotes. Komm, sind wir mal nicht so.
Ja.
Wir packen einfach einen Link in die Shownotes, da kann man sofort finden. Tickets kaufen, dann sehen wir uns da. Die Vampir-Piraten von Atlantis-Tour, Rhythm of the Sea.
Wir freuen uns so sehr, euch da zu sehen.
Ja.
Jetzt geht's in die Tabs.
Ja, Caro, apropos Tour. Ich habe ein paar passende Tabs mitgebracht. Und zwar habe ich mich nochmal mit der Gang-Tour beschäftigt. Dazu aber gleich mehr. Ich bin darauf gekommen durch eine Dokumentation, die es aktuell in der ARD-Mediathek zu sehen gibt, durch die ich in eine Zeit meines Lebens wieder eingetaucht bin, die ich eigentlich gerne vergessen hätte. Aber stattdessen haben sich unglaublich viele Tabs geöffnet, die ich jetzt dringendst, schnellstmöglich wieder schließen möchte. Und zwar handelt es sich um die dreiteilige Dokumentation mit dem Titel YouTube Changed My Life, mit der das diesjährige 20. Jubiläum von YouTube gefeiert wird. Und in dieser Doku werden einige Stars der deutschen YouTuber-Innen-Szene interviewt und deren Werdegang nacherzählt. Also so Leute wie, weiß ich, warst du damals eigentlich so drin, bevor ich da jetzt so tief einsteige? Hast du die deutsche YouTube-Ära so um 2010 bis 2016 in etwa verfolgt? Warst du da drin?
Nee.
Perfekt, dann lass doch darüber mal sprechen. Aber dann kann ich dich ja in diese Welt vielleicht heute einführen.
Ja.
Kennst du irgendwelche Namen? Also bestimmt,
also
die großen Namen natürlich.
Ich kenne die großen YouTuberInnen-Namen schon, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich da mal hingesetzt hätte und mir auf Ernst jetzt mal so ein Bibi-Video reingefahren hätte. Das war irgendwie nicht so mein Vibe und vielleicht auch gar nicht so meine Zeit, da muss man, glaube ich, so genau richtig alt sein.
Also ich war damals auf dem Peak meiner Pubertät in der Schule und habe dementsprechend einiges davon mitbekommen. Waititi natürlich, aber
klar, die habe ich auch mitbekommen. Genau. Und so Cold Mirror, solche Größen, dass da
die kommt
durchaus
in der Doku auch, vor.
Das habe ich auch mitbekommen, aber dann gibt es da so ganz viele, die halt, die kann ich alle nicht zuordnen so richtig.
Wer also, ist es denn? Hast du Namen?
Also ich,
vielleicht kann ich dir ein bisschen helfen.
Ich kenne Bibi.
Ja.
Ich kenne Dagi.
Ja.
Ich kenne Julienko. Julian Bam, Fresh Torge,
Unge. Unge, so? Dem gehört mittlerweile halb Madeira.
Zählt auch Rezo?
Ja, würde ich schon sagen, der ist ein bisschen später dazu gekommen, aber...
Dann haben wir, haben wir denn noch, hier, berühmt für das Merkel-Interview, Alexi Bexi.
Genau, der hat immer so deutsche, also so englische Songs auf Deutsch übersetzt, deutsche Texte gemacht. Ganz groß natürlich war auch noch damals Dagi B's Boyfriend Lion, der wird heute auch noch eine Rolle spielen.
Ja.
Ansonsten hast du eigentlich viele der großen Namen gesagt.
Aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, wofür die jetzt so jeweils irgendwie stehen. Ich weiß jetzt, wer so hauptsächlich so Make-up und Prank-Content macht, das schon, aber was die jetzt so einzeln dann auszeichnet, da bin ich gar nicht drin. Da freue ich mich, dass ich das heute endlich mal erklärt kriege.
Ja, das erklärt jetzt mal 10 Jahre danach oder 15 Jahre danach. Ja, also wir haben gerade schon viele Namen gesagt. Es gibt natürlich unzählige mehr, auch so Leute wie Simon Desue, die Außenseiter und so weiter, die damals alle sehr, sehr groß waren in den deutschen Kinderzimmern, so zwischen 2010 und 2016.
Genau,
eben auch in meinem.
Die Außenseiter.
Die kennst,
genau.
du, kennst du nicht?
Nein, wer ist das?
Die Außenseiter waren so die ersten großen YouTuber.
Scheiße.
Die haben damals 2005 ihren ersten Kanal sogar schon gegründet, als YouTube gerade frisch war. Und die werden heute eine große Rolle spielen. Die haben auch so Sketche gemacht und so sehr überdrehte, ja, Comedy-Sketche, wie auch immer. Also ich habe sehr viel davon geguckt, auch wenn ich sagen muss, dass davon sehr, sehr wenig bei mir übrig geblieben ist. Ich habe fast nichts davon mit ins Erwachsenenleben genommen und habe wirklich diesen Content so in meinem Gehirn irgendwo in der hintersten Ecke verramscht.
Als ob das gar nicht so wichtig wäre.
Als ob das
was
gar nicht so wichtig
so
war.
Kriegt.
Deshalb hat es jetzt nochmal Fun gemacht, über diese Doku da mal kurz den Deckel aufzumachen, in diesen Abgrund reinzuschauen und wieder zuzumachen. Und mein Hauptteil der Tabs nachher drehen sich dann um die sogenannte Gangtour. Aber dazu später mehr. Da musste ich jetzt offensichtlich erstmal so ein bisschen
ich
reinführen.
Ich habe noch nie von Gangtour gehört.
Wirklich?
Nein,
nicht?
Gar nicht.
Oh mein Gott, das war huge. Und das war auch
Scheiße.
Viel Drama. Also ich kann dir heute viel Gossip und Drama versprechen, alles rund um die Gangtour. Aber erstmal möchte ich mit dir ein bisschen über diese Doku sprechen und überhaupt diese ganze Era. Also ich habe wirklich nicht alle geguckt. Ich war sehr auf Waititi fokussiert damals und auch so ein bisschen Simon Desue, muss ich zu meiner Schande gestehen. Da erinnere ich mich noch an dieses Video, SchülerVZ ist unnötig. Kennst du das noch? Hast du das hier gesehen?
Nein.
Oh mein Gott, Caro, das ist wirklich, das ist auch, also muss man auch nicht gesehen haben. Aber das war irgendwie so huge für mich damals. Simon Desue, der by the way Shirin David entdeckt hat. Er war der Erste, der zu Shirin gekommen ist und gesagt hat, hey, lass doch mal ein Video mit uns machen. Also Simon Desue hat Shirin David groß gemacht, die ja heute einfach ein major deutscher Popstar ist. Und Simon Desue hat irgendwelche kriminellen Machenschaften in Dubai hinter sich gebracht und dann irgendwie so einen öffentlichen Zusammenbruch in der Reality-Show gemacht. Also es ist irgendwie alles total wild. Und ich erinnere mich eben auch noch gut an Cold Mirror, die hast du auch gerade schon genannt. Die fand ich auch sehr lustig damals. Hab auch den Eindruck, die ist bis heute wahnsinnig stabil. In der Doku kommt sie als wahnsinnig moralisch sauber rüber, denn sie hat bis heute keine einzige Werbung vor einem ihrer Videos geschaltet und das finde ich super stabil.
Ja, das war immer ihr Ding. Keine Werbung. Die ist ja dann immer zu Funk, glaube ich, gegangen.
Genau.
Und so fortgeführt quasi. Und sie ist ja berühmt geworden für diese Harry Potter Synchros, die ich natürlich dann... Ja,
die musst du doch bestimmt geguckt
haben. Die habe ich natürlich geguckt und fand man damals so hihihihi irgendwie lustig und sie ist aber auch voll, also checkt so diese J.K. Rowling Problematik und spricht das öffentlich an und ist irgendwie, ja... Sie ist einfach cool.
Insgesamt muss man zu dieser ganzen Era sagen, das tut mir wirklich leid, aber das ist alles so ein großer Ramsch und so ein großer Schrott, den man sich aus heutiger Sicht gar nicht mehr angucken kann. Aber gerade deshalb mochte man das damals ja irgendwie, weil es eben so low-effort-mäßig produziert war und die waren irgendwie genauso scheiße wie man selbst.
Early brain rot.
Ja, und die hatten so wenig Production Value und haben damit aber eine riesen Reichweite aufgebaut und waren einem deshalb irgendwie sehr nah und haben einem ja auch irgendwie versprochen, wir sind ein bisschen wie ihr und man hatte so ein bisschen das Gefühl, man wäre mit denen befreundet. Und in dieser Doku kriegt man jetzt eben so schöne Inside-Einblicke aus dieser Zeit, wie das anfing von so diesem pubertären, naiven, ja, wir machen einfach mal so Spaßvideos in unserem Kinderzimmer, hin bis zu einer nicht mehr kontrollierbaren Medienmaschinerie, bei der unglaublich viel Geld geflossen ist, irgendwie toxische Fans komplett ausgerastet sind und eben von dieser neuen, unberechenbaren Medienmacht.
Du hast plötzlich eine Reichweite wie ein Fernsehsender.
Da ist ein gewaltiger Druck auf dir.
Heute kann sich einer mit einer Videokamera selbst drehen, das Ganze ins Netz stellen und quasi über Nacht berühmt werden.
Zu sagen, dass einem 1 Million Menschen zuschauen, das ist bis heute noch so, warum?
Es geht um die 15 Arten zu küssen.
Und es war so, damit kann man Geld verdienen?
Das ist ein unfassliches Business. Da sind Aber- und Abermillionen drin.
Und ich habe beim Händeschütteln gemerkt, okay, mit dir rede ich nie wieder.
Ja, das war Cold Mirror, die man da jetzt zuletzt gehört hat. Und einige von den Leuten, die wir gerade schon genannt haben. Also es war wirklich, wirklich huge damals. Und alle diese Leute hatten irgendwie öffentliche Beziehungen untereinander. Also entweder freundschaftlich oder romantisch wie Dougie B und Lyant. Shirin David und Melina Sophie haben in einer WG gewohnt, sind das alles nach. Ich schaue gerade in deine Augen und die werden immer größer.
Melina Sophie. Who's that?
Ja, sie war auch so, war halt so YouTuber-Urgestein. Okay. Mhm. Also die hatten dann irgendwann sogar ein eigenes Printmagazin, die Bravo Tube Stars. Waititi hatte eine eigene Fernsehsendung auf RTL 2. Also diese klassischen Medien haben sich dann irgendwann auch so an die rangewanzt. Und natürlich überall da, wo Reichweite ist und kaufwillige Teenager, da kommen natürlich dann auch irgendwann Leute dazu, die unglaublich viel Geld von einem wollen. Und so begann dann da, so wird es auch in dieser Doku beschrieben, dann so diese Goldgräberstimmung. Und eine Person, die in dieser Doku auch zu Wort kommt, die zu dieser Goldgräberstimmung beigetragen hat, ist Christoph Krachten. Sagt dir der was? Christoph Krachten.
Irgendwas sagt mir das.
Christoph Krachten ist irgendwie ein total merkwürdiger Charakter in diesem ganzen Business. Der war eine ganze Ecke älter als diese ganzen anderen YouTuberInnen, hat aber ein YouTube-Interview-Format gemacht, was ich auch immer geguckt habe damals. Das hieß ClickZoom. Er hat das erste YouTuberInnen-Management gegründet namens Mediakraft.
Ja, das so, kenne ich.
Also er hat quasi darin dieses Geld gesehen,
ja,
und gemerkt.
Diese ganzen Werbedeals rangeholt.
Und hat auch die Klicks irgendwie verdreifacht, vervierfacht, hat er in seinem Karohemd gesessen, hat die Leute interviewt bei ClickZoom und dann unter Vertrag genommen, wollte eben wirklich eigentlich alle großen Namen, die es damals gab, als erster so ranschaffen, weil der Großteil der Medienmenschen ja diese YouTuberInnen gar nicht ernst genommen hat. Die haben noch gar nicht gecheckt, was da eigentlich für ein Potenzial und auch für eine Kohle drin steckt. Und wie jetzt in dieser Doku gespillt wurde, war aber die Art und Weise, wie Christoph Krachten versucht hat, diese jungen Menschen an sein Unternehmen zu binden, nicht immer so die fairste Art und Weise, sag ich mal. Mhm. Hier erzählen die Außenseiter, die größten YouTuberInnen damals, wie sie Christoph Krachten getroffen haben, der versucht hat, sie unter Vertrag zu nehmen. Und hör dir mal an, mit welchen Methoden.
Es gab auf jeden Fall so einen Moment, wo wir schon in Düsseldorf gewohnt haben und er kam, um uns zu überreden, bei Mediakraft einzusteigen.
Wen ich wirklich versucht habe zu überzeugen, das waren die Außenseiter.
Das ist er.
Das habe ich minutiös vorbereitet. Ich wusste, wenn ich zu den Jungs gehe, werden die versuchen, mich unter den Tisch zu saufen. Ich habe erstmal ganz gute Gene. Ich war lange in Russland und habe dort das Saufen gelernt. Und zweitens habe ich vorher ein Glas Öl getrunken, was die Wirkung des Alkohols deutlich senkt.
Und weil wir dann schon leicht angetrunken waren, packt er diesen Vertrag aus und meinte, hey Jungs, jetzt ist der Moment. Und ich war mir dann so, warte mal kurz, gerade sehr unpassend.
Ja, okay, also ich habe es anders erlebt, aber ist auch egal.
Ja, gute Basis für eine berufliche Zusammenarbeit.
Ist das nicht wild? Also er hat junge Menschen mit Wodka besoffen gemacht und dann einen Vertrag unter die Nase gehalten.
Beziehungsweise hier dreht das so, er wusste schon, die werden saufen.
Ja, das ist seine Version, ja, der Geschichte und sagt ja dann, also rappt das Ganze ab mit, ja, die haben das wohl ein bisschen anders erlebt. Es ist irgendwie alles ein bisschen fragwürdig, was mit diesem Mediakraft zu tun hat. Ich erinnere das auch noch damals, dass sich oft die YouTuberInnen über Mediakraft auch lustig gemacht haben und dass dieser Christoph Krachten auch namentlich, dadurch, dass er auch diese Talkshow hatte, immer so erwähnt wurde. Also der waberte da als so in diesem Dunstkreis rum und man wusste, der hat irgendwas im Hintergrund zu machen, aber irgendwie fanden das alle immer so ein bisschen merkwürdig und trotzdem hatte diese Firma Mediakraft halt diese unglaubliche Monopolstellung, weil sie die einzigen waren, die sich um das Management von YouTuberInnen gekümmert haben und das hat dann eben diese YouTube-Welt gespalten und nach dieser Erfahrung haben die Außenseiter dann folgenden Move gemacht und haben ein neues Netzwerk aufgemacht mit dem Namen Tube One. Das sollte so eine Art Gegenentwurf zu Mediakraft sein und haben da dann einige ihrer KollegInnen mit rübergenommen und daraus entstand dann die sogenannte Gang.
Okay.
Wie findest du den Namen Gang so für so eine Gang? Man weiß nicht genau, woher der Name kommt bis heute, ob jetzt die Fans so kreativ waren oder die Kreativen selbst, um auf diesen Namen Gang
sind halt eine Gang
zu kommen.
Mal.
Jedenfalls gab es dann diese Gang und neben den Außenseitern hat dann dazu eben zum Beispiel auch Shirin David damals gehört, Melina Sophie, beziehungsweise die wurden auch kurz Shirina genannt, weil die haben in einer WG gewohnt. Also
ja,
Shirin
okay.
und Melina, Shirina. Natürlich die Freundinnen der Außenseiter, Paola und Luna Darko, Julian Bam, Liont und Dougie. Dougie wurde übrigens berühmt über die Beziehung mit Liont. Also sie ist erst in seinen Videos aufgetreten und ist darüber zur YouTuberin geworden. Simon Desue war auch Teil der Gang und Ape Crime.
Ah ja.
Sagen dir die alle was?
Ja, die meisten Namen schon, aber...
Ape Crime haben so lustige Musikvideos gemacht. Simon Desue hat auch irgendwie so, weiß ich nicht, so Parodie... Quatsch gemacht. Julian Bam ist ja eigentlich auch so Tänzer. Mm. Liont und Dougie haben das erste Mal eigentlich so Couple-Content berühmt gemacht in Deutschland und die anderen haben halt in der WG gewohnt und okay. was halt so YouTuber halt so machen den ganzen Tag, du kannst dir das in etwa vorstellen. Jedenfalls haben die sich alle gegenseitig gepusht, eben über dieses neu gegründete Unternehmen Tube One und sich so neu formatiert und neu aufgestellt und was mir jetzt bei der Recherche, wo ich das jetzt mit dem heutigen Blick nochmal angeguckt habe, auch noch aufgefallen ist, ist, dass eigentlich alle aus dieser Gang einen Migrationshintergrund hatten und haben natürlich dadurch auch für eine große Sichtbarkeit gesorgt. Außerdem stammen die meisten aus ArbeiterInnenfamilien und waren auch deshalb dann für viele junge Menschen noch eine größere Identifikationsfigur, weil man halt so wirklich das Gefühl hatte, okay, die repräsentieren irgendwie eine Lebensrealität, mit der man sich auch identifizieren kann, selbst wenn man selber jetzt nicht akademisch und weiß und privilegiert aufgewachsen ist. Und was diese ganzen Leute, auch wenn sie sehr unterschiedliche Sachen gemacht haben, halt alle geeint hat, war, dass sie alle ihren Fans eigentlich vermittelt haben, dass sie mit denen befreundet sind. Was auch in der Doku als super toxisch erzählt wird, weil die Fans dann irgendwann so obsessed waren mit diesen Leuten, dass sie teilweise gedroht haben, dass sie sich ritzen werden, wenn Dougie und Liont sich trennen sollten. Die standen dann irgendwann vor den Häusern von diesen Leuten und haben die so richtig gestalkt und es war eben nicht mehr zu kontrollieren, weil es eigentlich eine recht kleine Branche war, die super beschissen organisiert war mit so zwei kleinen Managements im Hintergrund und trotzdem hat dann Tube One diese besagte Gang-Tour angesagt. Also alle Mitglieder der eben aufgezählten Gang sollte auf Tour gehen.
Die Gang-Tour.
Also
jetzt
das ist ja ein No-Brainer, ne?
Ja.
Aber da fragt man sich jetzt natürlich...
Was machst du auf so einer Tour?
Was machen diese Leute auf der Tour? Weil, na gut, das sind zwar alle junge Menschen, die machen ihren Content im Internet, aber jeder hat so seine Sparte, die haben im Prinzip nichts miteinander zu tun. Die eine macht Schminkvideos, der andere macht Comedy, die anderen machen Musik. Was machen die jetzt zu zwölft auf einer Bühne?
Ach, die sollten auch alle zusammen immer auftreten.
Ja, also die haben so unterschiedliche Konstellationen gehabt.
Ja.
Ja, die wussten das selber nicht so genau.
Das hat den meisten wahrscheinlich schon gereicht, die einfach mal zu sehen.
Genau, und also das war eigentlich der Hauptgrund.
Ja, das war so huge. Also sie hatten ja so eine unfassbare Fanbase an jungen Leuten. Das hat ja schon gereicht, dass sie da einmal winken wahrscheinlich.
Dass sie einfach mal auf die Bühne kommen,
ja.
darüber wackeln,
ja.
einmal Hallo sagen
ja.
und dann wieder gehen.
Ja.
Und in etwa so war es dann auch. Also dieser Auftritt ging 60 Minuten insgesamt mit 12 Leuten. Simon Desue hat als DJ aufgelegt plötzlich. Out of the blue war er DJ. Ape Crime haben wohl ein paar ihrer Parodiesongs gesungen. Shirin hat auch etwas gesungen. Und der Rest war halt mal so kurz auf der Bühne, hat irgendwie so das Publikum angeheizt, war da, hat die anderen bei ihren Songs supportet. Obwohl es 12 Leute waren, hatten sie eigentlich kein Programm und kein Material. Aber das hat der Stimmung bei diesen aufgepeitschten Teenagern unten in der Halle keinen Abbruch
getan. Das will ich jetzt sehen.
Ja!
What the fuck?
Sie hopsen einfach nur so auf und ab. Ja, das war das Video Gangtour aus Fansicht.
Wow.
Also sie rasten komplett aus. Die Leute auf der Bühne hopsen einfach nur so auf und ab. Und
das Publikum hopst auch und kreischt.
Also Teenager sind ja mit ihren Obsessions und ihrer Fanliebe eh ein bisschen special, ne? Aber meistens trifft es ja dann Leute, die irgendwie eine Band sind oder MusikerInnen.
Oder die irgendwie unerreichbar sind.
Unerreichbar.
Ja.
Und da war das jetzt eben dieses Merkwürdige.
Du kannst mit denen in den Kommentaren chatten. Zum
ja,
ersten Mal sind so.
Aber sie machen ja nicht wirklich etwas, beziehungsweise sie wurden ja erst berühmt, haben sich dann überlegt, na gut, dann könnte ich auch Musik machen.
Ja, die haben deren Alltag begleitet, die haben einfach eine Nähe zu denen aufgebaut, wie das halt so ist. Wie du schon gesagt hast, die haben sich angefühlt, als ob die befreundet sind für die. Und es war einfach das Größte, jetzt mal da zu sehen, wie die Bibi winkt. Nee, Bibi war ja nicht dabei, die Dagi.
Wie so eine Parade in Disneyland.
Ja, wirklich.
Ja. 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 Also nach einer Stunde war das Ganze vorbei. Aber was noch versprochen wurde, war, dass es nach dieser Show persönliche Meet and Greets gibt mit Fotomöglichkeit, aber halt in Hallen, wo tausende Menschen sind, die Fotos wollen von ein Dutzend Menschen, die auf der Bühne stehen. Also dementsprechend, das hätte man gut organisieren müssen, damit da niemand zu Schaden kommt, was es aber halt nicht war. Mhm. Und ich kenne eine Quelle, die damals bei dieser Tour in Frankfurt war, die hat mir ein bisschen Insights gegeben.
Rigel Mobitzki?
Nein, ich war damals nicht da. Ich habe diese Bubble wirklich mehr so aus der Ferne verfolgt. Diese Quelle hat mir erzählt, dass das wirklich so chaotic und himmelschreiend schlecht organisiert war, dass es nicht mal eine Security gab, die sich irgendwie darum gekümmert hat, dass diese tausenden kreischenden Teenager jetzt nicht auf diese 12 armen Gleichaltrigen oder vielleicht so, sagen wir mal so 4-5 Jahre älteren einprasseln. Und es war teilweise so schlimm, dass die Fans Stunden gewartet haben, bis dieses Meet and Greet überhaupt losgeht. Und dann wurde es aber doch abgesagt. Das heißt, der Großteil der Halle war einfach angepisst, weil das in dem Preis, in dem Ticketpreis mit inbegriffen war, dass man auf jeden Fall dieses Meet and Greet hat. Aber es war so schlecht organisiert, dass es halt nicht möglich war, das überhaupt umzusetzen. Und am Ende waren einfach alle beleidigt. Die Fans waren enttäuscht, die Artists waren gestresst. Es war für alle der blanke Horror. Und dann gab es noch zwei Vorfälle, die dann einen Schatten auf die Gang-Tour und auch auf die gesamte Gang geworfen haben. Das hat dann tatsächlich auch irgendwann zum Bruch geführt. Zum einen gab es einen kleinen Skandal, weil Liont, der Boyfriend von Dagi damals, wollte einen Song von seinem gerade frisch releaseden Album Löwenkind singen. Der Song hieß Doppelkinn. Er hat den released kurz vorher und wollte dazu so Fanboxen verkaufen. So, und das Album samt Fanbox wurde offiziell als Rap-Album gelistet, was jetzt die eingefleischte Hip-Hop-Community nicht besonders gefreut hat, dass da jetzt quasi irgendein YouTuber um die Ecke kommt und sagt, er ist jetzt Rapper, woraufhin es einen riesigen Shitstorm hagelte und auch Diss-Tracks von tatsächlichen Rappern an Liont. Liont, egal was du Spinner dir leistest, ich halt die Fresse, solange du die Finger vom Mic lässt. Liont, siehst du, wie sie jetzt auf dich losgehen, du bist hier nicht willkommen. Ja, Rap will Liont tot sehen, rappt der Rapper Gio. Und nicht nur aus der Hip-Hop-Community gab es Kritik, sondern auch von verschiedenen JournalistInnen, die über diese Fanbox, die sehr, sehr überteuert war, so aufdecken wollten, was für eine Geldmaschinerie hinter diesen YouTuberInnen eben steckt, und haben dann Liont vorgeworfen, seine Fans auszunutzen und diese Fanliebe mit Geldgier zu vermischen und denen eben zu versprechen, ja, es ist mein größter Wunsch, jetzt in die Charts zu gehen und bitte kauft die Box und das Album für sehr, sehr viel Geld. Und da gab es dann so diverse Weißartikel, die dieses Geschäftsmodell halt eben mal so ein bisschen zersetzt haben. Was jetzt aber nicht, sage ich mal, positiv aufgefasst wurde von der Community von Liont. Die haben sich dann natürlich so betrogen gefühlt. Dann war eh so explosive Stimmung bei diesen Fantreffen. Also diese Gangtour stand unter einem schlechten Stern.
Ich lausche ganz andächtig.
Das ist alles an dir vorbeigegangen damals.
Ja.
Also die zweite Sache, die dann passiert ist, die ist ein bisschen darker. Und zwar war es so, dass diese Fantreffen eben so aus dem Ruder gelaufen sind, dass es diverse Übergriffe gab. Und die YouTuberin Paola Maria hat auch einige davon jetzt neu beschrieben.
Übergriffige Dinge. Während der Gangtour hat sich ein kleiner Junge, also war so 14, einfach mit seinem Kopf zwischen meine Brüste gepresst und so rumgerieben. Und ich war so geschockt Und habe Sascha gesagt, so, hat er gerade, aber dann waren schon die nächsten Leute da. Also du, ich habe dir nicht mal diese Sekunde darüber nachgedacht, was gerade passiert ist. Und er und seine Freunde haben sich natürlich voll gefeiert dafür, dass er das gemacht hat.
Also es gab einfach gar keine Distanz zwischen Null. Diesen YouTube-Stars und dieser Meute an pubertierenden Teenagern. Also wenn du eine Tour veranstaltest, du kommst du doch auf die Idee, dass man da irgendwie
Security
sowas
braucht, jemand, ja, der das organisiert. Ja. Vielleicht hast du einen Tisch zwischen dir und den Fans bei dieser Größe, ja, ja, von Stars, die die waren zu, ja, diesem diese, Zeitpunkt.
Wahrscheinlich wegen dieser jungen, unerfahrenen Managements, die da irgendwie, ja, ja, aber seltsam auch Veranstaltungsorte, dass die da irgendwie nicht von sich aus mal sagen, ja, hör mal, da kommen hier eine Million kreischende Teenies.
Ja, ich glaube, die haben das einfach alle unterschätzt. Also die waren, ja, so, die haben diese ganze Welt unterschätzt, mhm, haben nicht gemerkt, dass diese FollowerInnen und AbonnentInnen halt echte Personen sind, die halt super distanzlos sind und wirklich das Gefühl haben, okay, sie dürfen da jetzt Freunde umarmen. Mhm. Das ging eben so weit, dass Dagi dann von einem Fan auf den Mund geküsst wurde. Und das hat wiederum dazu geführt, dass so eine Uneinigkeit in der Gruppe, in der Gang herrschte, wie man nun genau mit solchen Fällen umzugehen hat. Also wo fängt Fanliebe an, wo hört sie auf, wo liegen bei wem die Grenzen? Das kann ja auch durchaus sehr unterschiedlich und individuell sein. Und Luna Darko hat dann ein Video hochgeladen aufgrund dieses Dagi-Kussvorfalls, in dem sie zu den Fans gesagt hat, wir lieben euch nicht. Get it? Wir kennen euch nicht, wir wollen eigentlich euch auch nicht umarmen, wir wollen das alles nicht, wir lieben euch nicht. Und das Video ist mittlerweile leider gelöscht, deswegen kann ich das dir jetzt nicht zeigen. Aber das hat wiederum...
Kam nicht gut an,
das wahrscheinlich. Das kam nicht gut an, weil das ist natürlich nicht das, was Fans, ja, hören wollen. Die denken, man ist mit einem befreundet. Dagi hat das auch nicht in den Kram gepasst, dass Luna Darko da jetzt für sie so in die Bresche gesprungen ist, weil natürlich Dagi wusste, dass ihr Geschäftsmodell darauf basiert, dass Teenager eben denken, dass sie sich gegenseitig lieben.
Nahestehen.
Und,
ja,
dann hat Dagi wiederum ein Antwortvideo gemacht, was aber auch nicht so geframed war als Antwortvideo, sondern nur so ein Statement zu dieser ganzen Sache.
Ich liebe euch doch.
Indem sie, ja, pass auf, wie. Also sie liebt ihre Fans auf eine ganz bestimmte Art und Weise. So hat sie versucht zu retten, was zu retten war.
Aber da kommen wieder die Kritiker und sagen, man kann aber keinen lieben, den man nicht kennt. Du lügst. Du verarschst deine Fans nur, du manipulierst sie doch nur, weil du deinen Fans sagst, dass du sie liebst und da die noch mehr aufmerksam auf dich werden, bla bla bla. Aber was ist, wenn ich zum Beispiel so einen richtig geilen Burger esse, reinbeiße und denke, boah, ich liebe diesen Burger. Du sagst es, weil er dir schmeckt. Du sagst es, weil du gerade Endorphine in dir entwickelst und weil du gerade Glücksgefühle hast. Da sagst du nicht, weil du eine Verbindung zu dem Burger hast und weil du den Burger in- und auswendig kennst und weil du die Gefühle des Burgers kennst.
Okay, Storno, also...
Ich hab's nicht ganz verstanden, also die Burger-Metapher.
Sie liebt ihre Fans mehr wie so ein Burger.
Ja.
Jetzt nicht wie ein Familienmitglied oder eine romantische Beziehung, sondern, ja, mehr wie ein Burger, den man ja aber auch sehr... lieben kann.
Ja.
Ja, also das war die Situation. Plötzlich waren alle miteinander im Streit und haben irgendwelche Statements aufeinander gegeben. Man hatte diesen Shitstorm wegen diesem doofen Song Doppelkinn und Löwenkind im Haus. Und diese ganze Tour war eben einfach ein reines Desaster. Und komischerweise haben sich dann sehr schnell darauf fast alle im gleichen Jahr dann auch getrennt. Also diese Goldgräberstimmung und dieser Hype um diese YouTuberInnenwelt.
Du meinst, dieses Kollektiv-Gang hat sich aufgelöst? Ja, so diese Pärchen haben sich getrennt.
Sämtliche Kollektive, mhm, teilweise auch, die gar nichts mit der Gang oder diesem Netzwerk zu tun hatten. Also auch Waititi haben sich dann 2015 getrennt. Liont und Dagi haben sich 2015 getrennt. Viele sind aus dieser Gang ausgetreten. Es gab dann nochmal einen Versuch für eine zweite Gang-Tour. Da waren dann aber Leute dabei, die sich untereinander gar nicht kannten. Also so dieses authentische Freundschaftsding, was sie ja vorher so vermittelt haben, konnte man nicht mehr glaubhaft über die Bühne bringen. Plötzlich haben sich alle gehasst und es lag irgendwie so offen. Und diese heile YouTuber-Innenwelt, die es quasi vor dieser Gangtour gab, gab es dann danach gar nicht mehr so. Und deswegen möchte ich jetzt eigentlich das Thema auch abschließen, aber kann es, glaube ich, nicht so schön selber sagen, wie das Liont 2021 nochmal zusammengefasst hat.
Also die Gangtour ist, glaube ich, das Letzte, was ich in meinem Leben vermisse. Es war eine absolute Katastrophe. Manche von den Leuten, die dabei waren, waren auch einfach Egal.
Also es war eine absolute Katastrophe und das Letzte, was er vermisst.
Also ich bin irgendwie ganz froh, dass ich durch diese Achterbahn der Gefühle nicht durchgegangen bin.
Ja, wir hoffen, dass es bei der Vampir-Piraten von Atlantis-Tour für uns besser läuft.
Ja.
Aber ich dachte mir nur mal als abschreckendes Beispiel. Und ich fand diese ganze Welt nochmal so interessant, da drin zu wühlen. Und diese ganzen Charakter und Leute, die ich irgendwie echt auch vergessen habe teilweise.
Ich habe hier parallel ein bisschen mitgegoogelt. Jetzt bin ich auf jeden Fall auf dem Stand, würde ich sagen.
Ja.
Ja,
das
vielen Dank
gut.
dir ja, für diesen emotionalen Deep Dive. Ja, Miguel, bei mir geht es heute um einen Fernsehfälscher. Und wenn es so um Fälschungen in den Medien geht, denkt unsere Generation wahrscheinlich als erstes an den Fall Relotius.
Vom Spiegel.
Genau, das ist noch nicht so lange her, erinnern wir uns alle dran. Klaas Relotius, genau, vor allem für den Spiegel hat er geschrieben, gefeierter Journalist. Seine Reportagen wurden vielfach ausgezeichnet, bis irgendwann rauskam, dass er große Teile seiner Reportagen und Interviews ein bisschen aufgepeppt hat, bis hin zu frei erfunden. Zum Beispiel Zitate erfunden oder bestimmte Details oder Figuren, über die er in Reportagen geschrieben hat, waren erfunden. War
er hatte eine blühende Fantasie.
Eine blühende Fantasie. Riesenskandal, noch nicht so lange her. Ein weiteres Beispiel für einen Medienskandal.
Captain Blaubeer hat auch viel gelogen.
Viel Seemannsgarn.
Hat viel Seemannsgarn abgeliefert. Ich habe viel geglaubt.
Never forget.
Jahrelang habe ich ihm vieles geglaubt, dem blauen Bären.
Ja.
Aber irgendwann kam dann raus, er lügt.
Von Pinocchio wollen wir gar nicht anfangen.
Richtig.
Ja. Ein weiteres Beispiel für einen Medienskandal sind die Fälschungen von Tom Kummer. Weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Ein Schweizer Journalist, der irgendwie immer sehr persönliche Interviews mit der Hollywood-A-Prominenz geführt hat. Also was die ihm da erzählt haben über ihr Liebesleben und Privatleben. Interviews mit...
Ist ja unglaublich gewesen.
Sharon Stone.
Kann ja gar nicht echt sein.
Pamela Anderson, Kim Basinger, Brad Pitt, Johnny Depp. Also da soll Sharon Stone zum Beispiel ihm so im Vertrauen gesagt haben... Im Übrigen ist es toll, berühmt zu sein. Ich kann seitdem Männer aus einer ganz anderen Klasse quälen.
Aha.
Ist natürlich ein interessantes, starkes, persönliches Zitat, aber...
Kommt gut auf der InTouch.
Gab's nicht. Also turns out, der hat sich die Interviews ausgedacht. Er hat gar nicht mit denen gesprochen. Oder eben alte Interviews zusammengebastelt und abgeschrieben. Hat sogar ein Buch rausgebracht und Lesungen abgehalten in verteilten Rollen. Und vor allem hat er das eben gefälscht für das SZ-Magazin und im Magazin des Zürcher Tagesanzeigers, kam irgendwann raus, sehr spät, und dafür ist unter anderem Ulf Poschert gefeuert worden, als Chefredakteur beim SZ-Magazin. Kleiner Fun-Fact, das war damals unter seiner Verantwortung.
Aber jetzt geht's ihm ja gut, er ist ja heile dadurch die Situation gekommen.
Genau,
gute
jetzt,
Besserung auch nochmal von
jetzt
uns.
Jetzt geht's ihm richtig gut, genau. Und ein anderes ganz berühmtes Beispiel, es sind natürlich die gefälschten Hitler-Tagebücher.
Ja, die kennt man natürlich.
Die kennt man, die dem Stern verkauft wurden. Das ist in den 80ern aufgeflogen. Ein historischer Presseskandal, hat wahrscheinlich jeder schon mal von gehört. Dahinter steckte der Maler und Kunstfälscher Konrad Kujau, der damit schon früh angefangen hat. Er hat nämlich sein Taschengeld schon aufgebessert mit gefälschten Unterschriften von DDR-Politikern auf Autogrammkarten. Der hat sich eben 62 Bände in Anführungsstrichen Hitler-Tagebücher, komplett ausgedacht und die quasi kreiert und für 9,3 Millionen D-Mark verkauft. Und diese Fälschungen waren eben inhaltlich und optisch so gut, dass er da sämtliche Expertinnen getäuscht hat. Ist natürlich alles hochproblematisch, aber irgendwie hucken ein, ja, solche
irgendwie
Geschichten
total. Irgendwie
faszinierend
auch trotzdem. Also
ja.
Bei dir geht es heute quasi um Lügenbolde.
Ja, ich habe mir auch diese Doku von diesem Kunstfälscher-Ehepaar Beltracchi schon
ja,
so oft angeschaut.
Die gucke ich mir auch sehr oft an. Und
immer
auch
mal
diese
wieder.
Interviews, ja, immer
ja.
mal wieder.
Ja.
Und auch diese Interviews, die er mit Prominenten führt, während er sie porträtiert in Stilen von anderen großen Malern.
Und wo sie bei TV Total zu Gast sind. Das ist
ja,
auch
also,
sehr interessant.
Beltracchi.
Ja. Natürlich ist es alles irgendwie problematisch und natürlich am Ende des Tages Verbrecher, aber ich finde, waren
faszinierende Verbrecher.
Und auch abgekultet, muss man natürlich auch sagen. Aber natürlich fasziniert einen das auch, wenn da so viel Talent und auch Gerissenheit irgendwie zusammenkommt, bei dem einen mal mehr und mal weniger. Und ja, der Fälscher, der Lügenbold, um den es heute geht, wird der Kujau des Fernsehens genannt, eben als Anspielung auf den Fälscher der Hitler-Tagebücher. Und es ist wirklich eine so abstruse Geschichte, eine ältere Fälschungsgeschichte auch, oder eher mehrere, die in den 90er Jahren aufgeflogen ist. Und man fragt sich natürlich direkt, also Texte fälschen, schön und gut. Ist ja relativ einfach, da so ein bisschen drin rumzufuschen und sich da was auszudenken. Gemälde fälschen, auch schön und gut. Da ahmt man ja einen gewissen Kunststil nach. Aber Fernsehbeiträge in den 80ern, 90ern, also wenn man das heute hören würde, würde man wahrscheinlich direkt Richtung Deepfakes, Richtung KI irgendwie denken, so technische Fakes. Aber es ist hier was ganz anderes und es ist viel absurder. Es geht nämlich um Michael Born, ein deutscher Fernsehjournalist, eigentlich ausgebildeter Hochseekapitän, also Thema Seemannsgarn vielleicht gar nicht so weit weg. Und der hat in den 80ern zunächst als Kriegsreporter gearbeitet in Krisengebieten. Und dann hat er mit der Zeit gemerkt, na, wenn er in seine Kriegsberichte ab und an mal so eine Explosion einbaut, also einfach Archivmaterial da reinschneidet, dann kommt es gut an.
Das kann ich mir wohl vorstellen.
Und irgendwie wurde das auch nicht so richtig geprüft. Und dann hat es immer häufiger gemacht. Der ist irgendwie auf den.
Der ist süchtig geworden, explosionssüchtig.
Ja, kann man so sagen, ja. Und er hat reihenweise Beiträge an so TV-Magazine wie Stern TV, Spiegel TV, an Zack, an den SWR verkauft. Der hatte irgendwie immer die Stories und die Bilder, die die anderen nicht hatten. Also er schien da überall ranzukommen.
Wenn Stern TV Probleme hatte mit Bildern, Bilder an Land zu bekommen zu bestimmten Themen, dann haben prinzipiell wir den Auftrag bekommen. Szenen, die zwar irgendwo stattfinden, aber die nicht filmbar sind.
Also das klingt irgendwie so ein bisschen kryptisch.
Er muss ja ein Genie sein, dass er das immer bekommen hat.
Die irgendwo stattfinden, aber die nicht filmbar sind. Was heißt das genau? Ja, ein konkreter gefälschter Beitrag drehte sich zum Beispiel darum, dass IKEA angeblich in Indien Teppiche von Kindern knüpfen lässt. Turns out, diese Kinder wurden bezahlt, aber nicht von IKEA, sondern von Michael Born.
Das waren Statisten.
Der hat eine Werkstatt gemietet und Kinder angeheuert und die sollten so tun, als ob sie Teppiche nähen. Super perfide, aber natürlich einfach ein dann gern gesehenes Stück in so einem Magazin, so auf investigativ. Und wenn man aber genauer hinguckt, dann sieht man, dass die Kinder so Fantasiebewegungen machen und gar nichts geknüpft oder gewoben wird. Und das ist beim Faktencheck irgendwie durchgerutscht.
Oh oh.
Also das war so einer der großen Beiträge, die durchgerutscht sind, weil sich, glaube ich, selber gefragt
hat. Gleitest du jetzt heute irgendwann noch in so ein Plädoyer für Lügenpresse
ab?
Und
nicht, dass jeder sieht, das war.
Ja, ne? Du glaubst nichts mehr jetzt,
nichts, seitdem, was in den deutschen Medien stattfindet, das war.
Seitdem du diese Tabs aufgemacht hast, ne?
Informiert euch. Informiert euch selber.
Ja, damals dieser Beitrag mit den IKEA-Teppichen, ne? Da wusste ich schon.
Da sieht man's.
Da sieht man's, ne?
Da wollen wir natürlich heute nicht abrutschen, aber das ist wirklich eine wahnsinnige Geschichte, eine Karriere, die dieser Michael Born hingelegt hat. Eine weitere Story, bei der man mal hätte stutzig werden können, war eine Reportage über einen angeblichen Katzenjäger. Also ein Jäger mit einem Gewehr, der rumläuft und Katzen abknallt.
Mhm.
Wurde so verkauft an den Stern 1995.
Dieser Katzenjäger ist auch kein durchgeknallter Irrer der Katzenjagd, sondern ein Laiendarsteller mit angeklebtem Bart. Wie im Kindertheater. Die Katze wurde für diese heftige Szene offenbar eigens aus dem Tierheim geholt.
Ja, da hat jetzt Mr. Wissen to go natürlich gut reden im Nachhinein. Angeklebter Bart und so. Aber offensichtlich war das damals nicht so einfach zu erkennen. Also eine engagierte Katze und ein engagierter Jäger mit aufgeklebtem Bart.
Aber warum dann noch den Bart ankleben?
Das ist irgendwie jägermäßiger.
Einfach nur mal, man muss auf die Details achten.
Ja, genau.
Das wäre aufgefallen, wenn der Jäger kein Bart gehabt hätte, dann hätte man das nicht geglaubt.
Es könnte noch wichtig werden, aber dazu kommen wir erst später. Also rückblickend waren diese Stories für die Redaktion wahrscheinlich einfach zu schön, um wahr zu sein. Und die hatten oft auch so einen weirden Touch. Einmal auch unfassbar, da ging es mal um so einen Geisterbeschwörer. Und es gibt eine sehr unterhaltsame Doku vom SWR, die kann man sich komplett auf YouTube anschauen. Da sind sie unterwegs mit dem gealterten Michael Born, begleiten den so eine Zeit lang und gehen zurück an diese ganzen alten Schauplätze, wo diese Fakes entstanden sind. Da erklärt er zum Beispiel auch so nonchalant, wie sie diese Geisterbeschwörung gedreht haben.
Ja, hier, das sind die Gewölbe, die Bruchsteingewölbe, wo wir Wilhelm gedreht haben. Wilhelm, den Geist.
Wilhelm, der Geist?
Und das war ein Film, wo dann der Geist tatsächlich auftaucht.
Mhm.
Gesendet von RTL.
Oh, Wilhelm, komm zu uns. Oh, Wilhelm, komm zu uns.
Im Rohmaterial, was dem Sender vorlag, sagt sie dann plötzlich, verdammt nochmal, werdet euch jetzt einig, was passiert, weil mir ist kalt.
Das ist ja unglaublich, unglaubliche Szenen.
Also sie haben einfach eine Geisterbeschwörung inszeniert für RTL. Und es wird noch abgedrehter. Eine weitere Story, in Anführungszeichen, die ist wirklich so wild. Da geht es um Drogenschmuggel in die EU und sogenannte Krötenlecker.
Zu Hause in seiner Wohnung stellt er die Droge her. Mehr, als er selbst braucht. Dass die Krötendroge gefährlich ist, ist ihm egal. Er braucht den Stoff. Jeden Tag zweimal wird Charlie gemolken. Wie das geht, wir wollen das nicht zeigen.
Ja, und jetzt leck ich.
Du siehst einfach einen Typen, einen gepixelten Typen, der an der fucking Kröte leckt.
Die nicht gepixelt ist.
Nee, clever auch zu sagen, ja, hier die Krötenlecker, aber wie die Kröte gemolken wird. Charlie wird zweimal am Tag gemolken. Das zeigen wir jetzt lieber nicht. Das ist wirklich so offensichtlich eigentlich, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Und daher kommt wohl auch diese Urban Legend, dass Leute an Kröten lecken, um ja, sich zu berauschen. Keine Ahnung.
Ach, das stimmt gar nicht. Das habe ich auch schon mal gehört.
Ich weiß es nicht genau. Schreibt uns doch mal. Schreibt uns doch mal, wenn
leckt
ihr schon mal
ihr an
einer Kröte geleckt habt. Oder verifizieren könnt, dass das wirklich stimmt oder ob das daherkommt. Auf jeden Fall unfassbar, dass das gesendet wurde. Aber wirklich, der absolute Super-GAU war folgende Geschichte, über die Michael Born berichtet hat. Ich zeig dir mal den Clip und lass es ein bisschen laufen, damit du siehst, dass es diesen Bericht wirklich gab. Und du kannst mal beschreiben, was du da siehst.
In Stern-TV liefen die meisten von Borns Fälschungen. So auch der berühmte Bericht über den angeblichen Ku Klux Klan in Deutschland.
Oha.
What the fuck?
Ja, also man hat da jetzt Bilder gesehen, die aussahen wie der Ku Klux Klan.
Ja, in Deutschland, anscheinend. Also so wirklich, wie man sich's vorstellt, Fackel, Hakenkreuz.
Kapuz.
Super creepy bei Nacht irgendwie gefilmt. Und da fragt man sich echt, wie ist das möglich? Ja, kann ich dir sagen.
Das Problem war, dass man bei Stern TV dachte, die konnten sich nicht vorstellen, dass es Ku Klux Klan-Mitglieder in Deutschland gibt, die ohne Kutten rumrennen. Ja, dann hab ich und meine Mami, wir haben uns hingesetzt, haben Kutten genäht.
Ist nicht dein Ernst.
Mutter-Sohn-Tag, Kuckuckskutten nähen.
Wow.
Also das war immer seine Verteidigungstaktik, ne? Die wollten ja Kutten sehen.
Ja.
Also musste ich welche nähen.
Der Günther Jauch, der wollte halt nur mal, dass es so aussieht, wie man das von den Bildern kennt aus den USA.
Es ist natürlich ultra hochproblematisch. Der hat einfach ein Kuckucks-Klan-Treffen in der Eifel mit seinen Freunden inszeniert.
Das ist unglaublich.
In irgendwelchen Verkleidungen und verkauft an Stern TV. Und es wird eben ganz ausführlich von ihm nacherzählt in dieser SWR-Doku, wo er nochmal zeigt, hier haben wir das Kreuz verbrannt und hier haben wir da irgendwie die Kutten genäht. Also da schwindelt sich das irgendwie alles so zurecht und rechtfertigt das irgendwie so mit sich. Schwierig, aber zum anderen ist halt einfach diese Doku so unterhaltsam. Hier, ich zeig dir mal meine Lieblingsstelle.
Die Krötenlecker sind da entstanden. Genau da.
Ja, da haben wir die Krötenlecker gedreht. Das
finde
ich so geil.
Ich finde geil, der sagt das nicht ohne Stolz.
Natürlich.
Also er läuft da rum, es wird eine Doku über den gedreht und dann erzählt er jetzt nochmal seine ganzen eigentlich kriminellen Machenschaften und seine Ideen, die er da hatte, die er sich ausgedacht hat, als journalistische Ware verkauft hat und sagt er mit so einem Lächeln im Blick, sagt er das noch ganz freundlich. Ja, da haben wir die Krötenlecker uns ausgedacht.
Ja, die wollten das ja haben mit den Krötenleckern. Also was quasi in der realen Welt er nicht gefunden hat, hat er einfach nachgestellt mit Komparsinnen und auch viel Kreativität, muss man sagen, Szenenbild und so, also sieht alles gut aus, viel Einsatz. Und das Krasse natürlich ist ja umgekehrt, je abgedrehter die Geschichte war, desto begehrter waren die Beiträge bei den Redaktionen, die da nicht so genau hingeguckt haben.
Wir haben denen eine Welt gebaut, wie die nur in ihren Köpfen existiert.
Also er sagt quasi, er hat fiktive Wirklichkeiten konstruiert, die nur in den Köpfen stattfinden können von so weltfremden TV-Redakteuren.
Der hat auch so eine geile herablassende Art diesen Redaktionsmenschen gegenüber.
Der empfindet sich eh so sehr als so Anarchist und irgendwie auch so ein bisschen so ein Künstlertyp. Er ist einfach so knallhart, schiebt das einfach komplett auf diese Sender.
Wir sind dahin getrieben worden. Einwandfrei.
Inwiefern?
Weil die Forderungen der Sender und das, was wir drehen konnten, nicht mehr übereinander kam.
Ja, sind wir hingetrieben worden, einwandfrei. Das ist im Interview mit Anja Reschke, das kann man sich auch anschauen. Also wirklich, Also wirklich unglaublich. Und auch noch eine gute Stelle ist, wie er sich diese Sachen so überlegt hat, wie er da so auf die Ideen kam. Das erzählt er auch in dieser SWR-Doku.
Auf der Terrasse da, auf der ehemaligen Terrasse, da haben wir uns entweder eine Kiste Rotwein oder eine Kiste Bier hingestellt und sind dann immer die Terrasse hoch und runter gelaufen und haben uns überlegt, was drücken wir Jauch jetzt auf die Kiste in Köln. Und so kamen wir halt eben auf unsere Ideen.
Wieso eigentlich immer der Jauch?
Was drücken wir dem Jauch jetzt auf die Kiste? Ist ein Hammersatz.
Absoluter Hammer. Der größte Fälscher der deutschen Fernsehgeschichte hat nach eigenen Angaben mehr als 200 Fernsehreportagen gefälscht.
Unglaublich.
Genau weiß man das nicht. Habe ich nicht rausgefunden, wie viel es am Ende waren. Ich glaube, vor Gericht ging es um deutlich weniger. Das Ganze ist auf jeden Fall aufgeflogen, weil die Stimme von diesem angeblichen Ku Klux Klan-Redner irgendwie die gleiche Stimme war wie der angebliche Drogenkurier aus Guadeloupe, aus dem anderen Beitrag.
Nein, so wurde das aufgedeckt?
Ja, da hat man irgendwie so Stimmen abgeglichen in einem polizeilichen Gutachten. Und deswegen kann ich mir vorstellen, vielleicht war das dann auch noch der Jäger mit dem angeklebten Bart.
Der hat wahrscheinlich Detail nur so eine falsch gemacht.
Ja.
Und dann fliegt das auf.
So ein bisschen auch wie bei Beltracchi. Auch
ja,
so ein
es
bisschen.
Ist nicht der perfekte Mord gewesen. Ein klitzekleiner Fehler. Einfach nur nicht anders besetzt. Und schon fliegt die Kiste auf, die man ja auch aufgedrückt hat.
Das können wir dem ja auch heute auf die Kiste drücken. Ich frage mich, also vielleicht ist da einfach, sind die zunehmend skeptisch geworden, was der da immer für Hammergeschichten irgendwie am Start hat und haben da mal so angefangen nachzuprüfen.
Das hat Günther ja auch gar nicht geschadet, oder?
Der ist da richtig gut aus dieser Sache rausgekommen. Als das aufgeflogen ist, gab es natürlich eine riesengroße Empörung. Wie kann sowas sein? ZuschauerInnen fühlen sich natürlich komplett verarscht und gleichzeitig natürlich auch innerhalb der Branche eine riesen Scham, dass es dann auf so einen dreisten Typen reingefallen ist, der irgendwie in der Eifel im Keller Kuckucksklan-Videos dreht auf einer Kiste Rotwein. Und es kam eben 96 zum Prozess. Michael Born wurde auch zu 4 Jahren Haft verurteilt. Was gar nicht so schwer gewogen hat, waren diese Fakes. Also da wurde einfach gesagt, ja, das war halt möglich, das so zu machen. Er hat tatsächlich eher Ärger bekommen für Vortäuschung von Straftaten, Urkundenfälschung, illegale Einfuhr von Schusswaffen, illegaler Waffenbesitz, Sachbeschädigung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Aufstachelung zum Rassenhass, Volksverhetzung, Verunglimpfung des Andenkens von Verstorbenen und die Tötung eines Wirbeltiers. Da ist wohl die Katze gemeint aus dem Katzenjäger-Video. Die ist wohl dann, hat's nicht geschafft.
Oh, RIP.
Auch den Redaktionen wurde eine Mitschuld zugesprochen, weil natürlich einfach die journalistische Sorgfaltspflicht mehr als verletzt wurde. Und gerade eben so politische Magazine natürlich eine totale Verpflichtung haben, sich darum zu bemühen. Und Moderator und Chefredakteur, hast du gerade angesprochen, war damals Günther Jauch, der natürlich auch als Zeuge in diesem Prozess ausgesagt hat, aber aus der Nummer irgendwie gut rausgekommen ist. Michael Born ist dann nach Griechenland ausgewandert und hat dort als Olivenbauer und Anarchist und irgendwie Lebenskünstler weitergelebt und dann 2019 in Österreich gestorben, hat bis zuletzt an einem Theaterstück gearbeitet über sein Lebenswerk. Und ja, wenn man sich fragt, ob er je irgendwie sowas wie Reue oder so gezeigt hat, hier die Antwort.
Guck dir die Programme an, was heute so läuft. Da weiß ich gar nicht mehr, warum ich eigentlich verurteilt wurde.
Okay.
Das regt zum Nachdenken an.
Also ist er so auf dem Lügenpressen-Train? Oder?
Ich blicke da nicht so ganz durch, auf welchen Trains er überhaupt so war. Er ist ja gestorben, schon bereits,
okay.
2019. Aber auf jeden Fall eine unfassbare Geschichte, amüsant, aber natürlich auch hochproblematisch. Ja, seid kritisch bei den Sachen, die ihr so seht. Aber es ist jetzt kein Aufruf, natürlich irgendwie auf Telegram umzuziehen oder so.
So, das ist auch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Damit sind die Tabs für diese Woche geschlossen. Danke dir, Caro, für diesen Einblick. Und ich würde sagen, dann haben wir noch eine Cross-Promo, oder?
Oh ja. NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo. Heute haben wir direkt 2 schöne Podcast-Empfehlungen für euch. Zum einen ein Rabbit Hole, in das sich unsere Podcast-Kollegin Eileen Doan eingebuddelt hat. Wer steckt hinter dem Logo auf Dönertüten? Also dieser rot gemalte Mann mit Kochmütze, Schnurrbart und Dönerspieß. Wer steckt dahinter? Wer hat das Logo gezeichnet? Das hört ihr im neuen Podcast Obsessed Döner Papers in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Da höre ich auf jeden Fall mal rein. Aber Caro, uns hat hier Eva Schulz, die war doch neulich bei uns zu Gast. Die hat mir gerade noch eine Sprachnachricht geschickt, die würde ich auch gerne mal abspielen hier.
Hallo Caro, hallo Miguel. Ich sitze gerade am Schreibtisch und muss an euch denken. Ich schließe nämlich meine Tabs zu Steven Gätchen. Der war gerade bei Deutschland 3000 zu Besuch und bei euch ja auch neulich schon. Und ich konnte jetzt eine Stunde mit ihm darüber sprechen, woher eigentlich diese riesige Leidenschaft für Kino, für Filme kommt. Aber auch über die vielen Stars, die er schon getroffen hat. Ich wollte von ihm wissen, was er durch all diese Begegnungen mit irgendwie Tom Cruise und Angelina Jolie und Boris Becker übers Berühmtsein gelernt hat. Und da hatte er wirklich so Gedanken, die selbst mich nach 6 Jahren Promi-Podcast noch überrascht haben, weil ich darauf noch nicht gekommen war. Das war richtig interessant, aber natürlich ging es auch um Steven selbst und um seine Laufbahn, in der ja nicht alles immer so gerade und steil nach oben ging, wie es heute vielleicht aussieht. Gerade diese Momente, in denen es mal nicht so gut läuft, die sehen wir als Fans, als Publikum ja oft gar nicht. Darüber hat Steven sehr offen gesprochen. Ich habe den echt nochmal von der anderen Seite kennengelernt und wollte euch nur kurz Bescheid sagen. Vielleicht wollt ihr ja mal reinhören oder vielleicht will eure Community reinhören. An dieser Stelle übrigens auch nochmal danke, ihr habt mir so viele geile Kreisverkehre geschickt. Also ich liebe Too Many Tabs für alles, was es mir bisher beschert hat. Und ich sende euch ganz, ganz viele Grüße. Und ja, hört doch mal rein, eine gute Stunde mit Steven Gätchen gibt es jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Bei Deutschland 3000!
Guck mal, haben wir heute 2 Cross-Promos sogar in eine verpackt. Also hört doch gerne mal rein in die neue Folge Deutschland 3000 und lasst ein Abo und einen Gruß von uns da und stürzt euch in die Suche nach dem Erfinder oder der Erfinderin des Döner-Logos in Obsessed Döner Papers.
Liebe Grüße an Eva.
Von mir auch. Beide Podcasts verlinken wir euch natürlich in den Shownotes.
Cross-Promo Ende. Das war's von uns diese Woche. Wir kommen mal langsam aus unserem ESC-Fieber raus in den grauen Alltag. Aber natürlich hören wir uns, wenn ihr mögt, nächste Woche wieder. Wie immer, Mittwoch sind wir wieder da mit 9 offenen Tabs. Und wenn ihr zu Hause davon auch welche rumliegen habt, Rabbit Holes und Tabs, die ihr einfach nie schließt, die sind irgendwie immer offen, dann schickt die uns doch gerne. Darüber freuen wir uns sehr. Zum Beispiel per Mail an toomanytabs@ndr.de oder Miguel, mach du mal weiter.
Oder an unsere Socials, da heißt du @carowobs und ich @miguelraus_a. Da sind wir immer für euch erreichbar.
Schickt uns da Tabs, Feedback, Fragen. Ihr könnt uns alles schicken, wir sind so nahbar wie Dagi und Lyant 2015. Ja, genau.
Wir wollen natürlich euch auch auf unserer persönlichen Gangtour treffen, nämlich Rhythm of the Sea, die Vampirpiraten von Atlantis Tour. Kauft euch dafür gerne Tickets und dann sehen wir uns im Herbst.
Und ansonsten sagen wir jetzt mal tschüss, bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Too Many Tabs ist eine Produktion von THZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent THZ Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs.